Fritz.
Republika-Spezial.
Wir treffen euch alle.
Danke.
Ja, erstmal herzlich willkommen. Erstmal mal kurz klatschen, dann sind wir auch ein bisschen lockerer. Jetzt einmal.
Der Himmel ist klar und die Vögel singen. Sie schließt ihre Augen, die Strahlen der Sonne wärmen ihre Haut, während die Töne schwingen. Nun ganz ist das auch nicht, nicht halb so pathetisch. Sie wirkt sehr traurig, so wie sie da steht. Das Funkeln ihrer Augen ist die Quelle der Tränen, die ihre Wangen benetzen werden in Wellen. Denn sie hatte mal was, was sie gar nicht erst wollte. Doch als es dann da war, war es plötzlich das Tollste. Jetzt ist es weg, hinterlässt eine Leere. Sie wird immer leichter und doch immer schwerer. Sie war sich nicht sicher, geplagt von dem Zweifel, ob der nötigen Zeit, der nötigen Reife. Doch sie fügte sich und sie packte die Freude, sie plante Details und sie schwärmte vor Leuten. Sie las diese Bücher statt dem Feiern da draußen, trank keinen Alk mehr und ließ es zu rauchen. Sie räumte einen Raum leer, um ihn zu streichen in fröhlichen Farben, bevor sie zu zweit sind. Ihr Busen gefiel ihr wie der Teint ihrer Haut. Sie aß, was sie wollte, gesund sah sie aus. Ein paar Kilos mehr, ein paar Kilos Leben. Heute sollte das Wunder geschehen.
Leute treffen, die ich von online kenne, einfach mal in echt mit denen interagieren und reden und ansonsten die ganzen Medienthemen abgreifen. Das finde ich halt das Spannendste, dass das jetzt mit der Media Convention zusammengelegt wurde.
Fritz,
Republika-Spezial.
Wir haben es uns hier gemütlich gemacht auf dem Affenfelsen, der Sitzecke der Republika, wo ganz viele Leute eben wie so kleine Äffchen auf lauter Kisten hocken. Arno Heinisch ist bei mir von Rocket Beans TV, einem, ich nenne es mal, Internetsender für Games. Hallo.
Hi.
Habe ich das richtig gesagt?
Jein. Also es ist kein Internetsender für Games, sondern das ist, wir verstehen uns eher als ein Entertainment-Portal und Gaming ist eine der Hauptsäulen von unserem Programm, aber wir machen, bewegen uns im popkulturellen Nerd-Kosmos, wie wir es immer sagen. Also Gaming, Kinofilme, Comics, wir machen Light-Entertainment-Shows, Quiz-Shows, alles Mögliche. Und Let's Plays ist ein großer Bestandteil in unserem Sender. Ich meine, wir machen jetzt seit dem 15. Januar 24 Stunden Programm, 7 Tage die Woche. Das ist eine ganze Menge Stoff, den man da auch produzieren muss. Wir machen so pro Tag 6 bis 10 Stunden Live-Content. Wie wir die Let's Plays machen, ist auch eine bisschen andere Herangehensweise als diese klassischen Let's Plays, die man auf YouTube und Twitch findet, wo man halt einfach einen jungen Mann oder eine junge Frau sieht, die sich mit der Webcam filmt, sich unten rechts reinkeyt in das Fenster und dann einfach spielt und das Sachen kommentieren. Wir gucken, dass wir eigentlich eher immer noch so einen redaktionellen Hintergrund dabei haben. Also wir haben zum Beispiel ein Format, das heißt Road to Division 1. Da spielen Etienne und Nils FIFA 15 Woche für Woche und versuchen sich halt zu verbessern und irgendwann in der Liga 1 zu landen. Das heißt, da ist halt so ein redaktioneller Ansatz dabei. Ein anderes Let's Play-Format ist Straight to Gold. Da spielen Simon und Budi StarCraft 2 und haben sich professionelle Hilfe von Niklas dazu geholt, der die coacht und die haben es jetzt geschafft. Also da ging es darum, dass sie den Goldstatus erreichen und Simon war vorher eigentlich so ein StarCraft 2, das war ich nicht, ein StarCraft 2-Verächter und der hat sich da richtig reingefuchst und hat das gemacht. Dadurch, finde ich, hat das Ganze nochmal einen größeren Spannungsbogen und dadurch auch einen höheren Unterhaltungswert.
Normalerweise passiert ja sowas auf YouTube klassisch nicht, also dass da noch redaktionell im Hintergrund unbedingt viel geplant wird. Trotzdem sind gerade Let's Plays unfassbar erfolgreich. Wie erklärst du dir das? Liegt das vielleicht auch daran, dass es eben so schnell und einfach zu produzieren sind und da auch einfach viel Content rausgeschossen wird und die User bei der Stange gehalten werden?
Ja, mag sein. Kann ich aber auch eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so beurteilen. Ich glaube, das hat so ein bisschen MTV in den 80ern, womit das man immer nebenbei hat laufen lassen, abgelöst.
Wenn ihr Inhalte produziert, bei euch auch bei Rocket Beans und wir mal bei den Let's Plays bleiben, ist es dann eigentlich, spielt es eine große Rolle, wo mitgespielt wird und was gespielt wird, also welche Art von Spiel das ist, ob das mit einer Konsole am PC oder solche Sachen gemacht werden, für den Erfolg eines solchen Formats? Oder geht es mehr darum, ob jemand eben gut kommentieren kann, gut spielen kann?
Also ich glaube, in erster Linie kommt es schon darauf an, wer das Spiel spielt. Also man muss eine gewisse Kredibilität haben, man muss einen gewissen Unterhaltungsfaktor haben, man muss diese Mischung hinbekommen, dass man Informationen unterhaltend rüberbringt und man muss scheitern, man muss dann voranschreiten und die ersten Erfolge, die ersten Hürden nehmen und so weiter. Ich glaube, das ist das Spannende daran. Ob jetzt Konsole oder PC ist eigentlich letztlich egal. Es ist aber schon relevant, was für ein Spiel es ist. Das sieht man ja auch, dass die, keine Ahnung, Gronkh ist, glaube ich, mit Minecraft berühmt geworden, dass das schon eine ganz große Relevanz ist, ob das Spiel jetzt gerade eine gewisse Akzeptanz in der Community hat oder nicht.
Das heißt, es bedeutet also, wenn man jetzt wirklich sich ein Nischenspiel sucht, sind das Sachen, die ziehen dann auch nicht so, weil die nicht so eine große Zielgruppe, nicht so ein großes Publikum haben?
Würde ich schon sagen, ja, klar, ist schon relevant. So, wir haben auch diverse Sachen einfach mal ausprobiert und auch mal unbekannte Spiele vorgestellt und das funktioniert schon, aber es ist nicht so, dass das dann quotentechnisch durch die Decke geht.
Was ist denn euer Quotenschlager?
Unser Quotenschlager ist, sind zwei Formate. Das ist zum einen Bonjour, das ist unsere Late-Night-Show, die immer mittwochabends um 7:45 kommt. Wo DJs auch auflegen und Musik dazu kommt, wir Gäste haben und Talk-Elemente machen, so ein bisschen Halligalli in Trash, würde ich jetzt mal sagen, oder ein Halligalli in unserem Rahmen des Möglichen, nur total anders logischerweise. Und interessanterweise ein echter Quotenschlager war die Pen-and-Paper-Reihe, das ist ein klassisches Rollenspiel. Also da hat Hauke, ein Redakteur von uns, der das auch moderiert, eine Geschichte geschrieben und die ein Regelwerk erstellt und es spielt in der Zombie-Apokalypse und unsere vier Hauptmoderatoren mussten sich vier fiktive Charakter ausdenken und dann ging ein Abend so über vier Stunden live und haben über 40.000 Leute zeitgleich zugeguckt, interaktiv mitgemacht und man konnte immer vor den Werbepausen entscheiden und beeinflussen, wie die Geschichte weitergeht. Also diese, ihr seid in einer Waldlichtung, da steht eine Kiste und wir gehen jetzt in die Werbung und ihr könnt entscheiden, was in der Kiste ist. Ein einarmiger infizierter Pavian, ein klein fünfjähriges Kind mit einer Puppe in der Hand oder ein Besen. Und dann ist halt 5 Minuten Werbepause, 3 Minuten Werbepause und danach wird dann entschieden, dass es ein einarmiger infizierter Pavian ist oder eben halt das Kind mit der Puppe.
Das klingt sehr unterhaltsam. Du hast eben ja schon den Vergleich bei den Let's Plays zu dem alten MTV gezogen. Ich würde den Vergleich jetzt mal komplett auf Rocket Beans ziehen und sagen, genau. Das ist so ein bisschen MTV von heute, wenn man so will. Und damit ja vielleicht sogar ein bisschen aus der Nische sozusagen des Geeks eigentlich raus. Siehst du das so oder ist das schon der Eindruck immer noch, naja, das ist schon eben noch Geek-Culture, das guckt eine sehr, sehr, sehr spezielle Art von Leuten oder kriegt ihr da auch ein paar mehr? Vielleicht auch zum Beispiel gerade ein paar mehr Mädels?
Also unsere Zuschauer sind schon größtenteils männlich, das stimmt. Interessanterweise sind 65% der Zuschauer zwischen 25 und 38. Das heißt, es sind jetzt nicht, natürlich haben wir auch jüngere Zuschauer, aber das Gros ist in dem Alter, was auch an unserer Historie liegt, dass die halt mit Giga Games und mit Game One mitgewachsen
sind. Und MTV.
Ja, dadurch uns einfach treu geblieben sind und das ist großartig, dass wir jetzt seit 15. Januar den ersten deutschen, unabhängigen, community-getriebenen Sender am Start haben und 24 Stunden lang. Hey, wir senden seit dem 15. Januar Tag und Nacht. Ich meine, das ist schon echt ziemlich flashend.
Da gibt es ja immer noch so ein bisschen den Zwiespalt zwischen, ich nenne es jetzt mal online und offline, das digitale, formale Formate manchmal auch gerne den Anspruch haben, wir wollen dann irgendwann im Fernsehen landen. Das ist aber gar nicht euer Ziel, sondern es geht schon darum, ne, wir wollen irgendwie im Internet bleiben, wir wollen da auch vielleicht die Vorteile mit der Community nutzen. Wie sieht das aus?
Also eigentlich ist es ja total widersprüchlich, dass wir im Jahr 2015 im Januar einen 24-Stunden vertikalen Online-Sender irgendwie auf die Beine stellen. Faszinierend ist, dass es funktioniert und faszinierend ist, dass der Live-Content angenommen wird. Also wir merken, dass die Live-Formate besser laufen, selbst als Live-on-Tape-Produktion. Ich meine, Halligalli, Neo-Magazin mit Böhmermann, das sind alles Live-on-Tape-Produktionen. Die sind einen Tag vorher oder am selben Tag nochmal aufgezeichnet worden. Und das kehrt die Zuschauer überhaupt nicht. Bei uns ist es so, dass die einfach so eine Anspruchsforderung haben, ey, ihr seid der Live-Sender, aber wir können natürlich nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche live machen. Deswegen produzieren wir zum Beispiel fürs Wochenende, damit wir auch mal frei haben, Formate vor, die wir dann als Erstausstrahlung am Wochenende auf dem Sender zeigen. Die werden inzwischen auch angenommen. Also wir hatten jetzt gerade am Sonntag Premiere von Beef, das war so eine sehr erfolgreiche Reihe, die wir bei Game One gemacht haben, wo die Jungs, wo die vier Jungs gegeneinander battlen und sich halt auch entsprechend vorbereiten und dann die Konsolen gegen die Wände schmeißen, falls sie nicht gewinnen sollten. Und das hat auch über 30.000 Zuschauer am Sonntagabend, obwohl wir es halt natürlich vorher aufgezeichnet haben, weil da noch sehr viel Post-Production im Ding drinsteckt. Nee, das ist super. Also unser Ziel ist es nicht unbedingt im Fernsehen zu landen. Wir würden nicht Nein sagen, wenn wir auch im Fernsehen landen. Aber unser Ziel ist es, unabhängig dieses Ding dauerhaft und nachhaltig erfolgreich zu machen. Und da sieht es sehr, sehr gut aus, weil wir von der Community unterstützt werden, weil wir jetzt unsere eigene Vermarktung gestartet haben und Branded Content Deals eingehen und das Ganze so aussieht, als ob das tatsächlich Sinn macht. Und das finden wir großartig.
Du hast gerade eben die Branded Content Deals angesprochen. Das kann man ja vielleicht auch nicht ganz unkritisch sehen, wenn also unter Umständen Marken dabei helfen, das Programm aufzuwerten. Es kommt ja immer darauf an, wie man das verpackt. Ja,
überhaupt nicht. Das Ding ist, der ganze Community Support funktioniert über Transparenz und Glaubwürdigkeit. Das würde nicht funktionieren, wenn die Leute das Gefühl hätten, wir würden die verarschen. Und deswegen funktioniert Branded Content Formate bei uns großartig. Ich gebe ein Beispiel, Vodafone Gadget Inspectors. Vodafone nennt das Non-Branded Content. Die wollen gar nicht groß als Marke die ganze Zeit ins Bild gehalten werden. Die sehen sich als Enabler, als Ermöglichmacher von der Geschichte. Und da testen wir Gadgets. Also in einer Sendung haben wir Oculus Rift getestet, dann 3D-Drucker, dann 3D-Scanner, dann so eine Mesh-Maschine, die noch gar nicht auf dem Markt ist, dann Google Glasses. Und bei Google Glasses am Ende war das Fazit, das ist noch nicht marktreif. Also das ist ein geiles Spielzeug, in 5 Jahren vielleicht super, super heiße Shit, aber das ist noch nicht marktreif und dadurch verlieren wir keine Glaubwürdigkeit, weil wenn wir jetzt sagen würden, das ist toll, weil wir es sagen müssen, dann würden wir es erstens nicht machen und zweitens würden die Leute uns an die Decke gehen. Was bei Vodafone Gadget Inspectors passiert ist, ungefragt und nicht von uns irgendwie instruiert, ist die Community danach auf die Vodafone-Seite gegangen und hat Vodafone abgefeiert, dass sie Rocket Beans unterstützen und das ist einfach großartig. Wir müssen halt nur den Leuten sagen, da kriegen wir Unterstützung aus der Industrie und dann ist das vollkommen okay, weil wir müssen den Sender finanzieren und das geht nur mit Kohle und wir wollen der Community nicht sagen, ihr müsst so und so viel zahlen, wenn die Community kein Geld hat, was ein Student ist oder wie auch immer, dann soll er halt über unseren Affiliate-Link bei Amazon einkaufen gehen oder im Shop eine Tasse kaufen oder aber seinen Freunden erzählen, dass sie den Sender gucken sollen. Aber nur so können wir unabhängig bleiben, wenn wir auch Hilfe aus der Industrie in Anspruch nehmen.
Rocket Beans könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Dementsprechend einfach mal rocketbeans.tv in die Browserzeile eures Vertrauens eingeben und dann selber mal in dem Programm von Arno rumstöbern.
I was trying to get laid. You were looking for someone to love. I was trying to get laid. You were looking for someone to love.
Also meine Erwartungen sind besonders groß, was den Republika Reader betrifft, weil der war die letzten Jahre immer super. Und ich freue mich total, dass er die nächsten 3 Tage auch wieder die wichtigsten Sachen abbildet und dass er immer auch bis 12 Uhr noch zum kostenlosen Download, und das finde ich super.
Republika Spezial.
Die Republika ist ja wie so eine große Party. Da kann man Menschen kennenlernen, da tummeln sich ganz viele Menschen rum. Und manchmal trifft man ja vielleicht auch irgendwen, den man bislang von Twitter gekannt hat. Und die Republika ist manchmal auch wie eine große Single-Party. Und darum geht es auch in einem Vortrag, so ähnlich zumindest wie das digitale Leben, auch unsere Beziehung und Liebe verändert, von der Bloggerin Jonelle. Hallo.
Hallo, ja. Es geht um Liebe ein bisschen.
Wie viel steckt dann so an selbstdarstellerischem Potenzial in Beziehungen gerade heute? Weil man kann ja zum Beispiel bei Facebook angeben, ich bin in einer Beziehung, die Beziehung sieht auch noch so und so aus. Eigentlich weiß jeder immer so, bin ich gerade Single, ja, nein, auf wen stehe ich eigentlich? Ist das Selbstdarstellung oder ist das eigentlich was anderes?
Also ich glaube, selbstverständlich ist das auch Selbstdarstellung, aber dafür braucht man nicht unbedingt das Internet, um sich selbst darzustellen. Das hat man früher in anderen Formen gemacht, war nicht ganz so medienwirksam. Ich glaube aber auch, dass gerade die Art, wie wir uns online präsentieren oder wie wir unsere Beziehungen online präsentieren, dass das sehr viel damit zu tun hat, wie wir gerne leben möchten. Also ich glaube, es ist mehr, das eigene Image zu pflegen oder die digital die Träume wahrzumachen, die real vielleicht gar nicht da sind.
fördert denn dieses Offenlegen von allen möglichen Beziehungsarten, die man eben halt irgendwie so führt, zu einer größeren Akzeptanz vielleicht auch gesellschaftlich gesehen, weil man eben im Internet dann darüber stolpert, ach schau mal an, der und der ist vielleicht eben homosexuell, der ist queer, vielleicht komme ich vielleicht überhaupt erstmal auf Beziehungsmodelle, die ich vorher noch gar nicht entdeckt habe, weil sie in meinem Freundeskreis nicht stattfinden. Schafft das also eine größere Offenheit auch sozusagen offline?
Ja, also das ist ja meine große These. Also ich bin ja ein ganz großer Freund und Verfechter des Internets und der Möglichkeiten, die es hat. Ich finde diesen gesamten Kulturpessimismus, der sich darum auch in Mythen rankt, enorm enervierend. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass das Internet uns hilft zu sehen, dass wir in unserer gefühlten Unnormalität gar nicht so unnormal sind. Dass es einfach eine ganz viel größere Facette oder es ein viel größeres Facettenreichtum gibt an Menschen, an Lebensstilen, an Beziehungsstilen. Und die sind natürlich in einem Dorf oder auch in einer Stadt oder in einem Freundeskreis nicht so heterogen, sondern viel angepasster aneinander. Und da hilft es ganz oft. Also mir persönlich hat es ganz oft geholfen, im Internet zu sehen, andere Leute leben anders. Und das ist genauso okay.
Ist es vielleicht auch so, dass die Wirkweise genau andersrum ist. Die Gesellschaft ist ein bisschen offener geworden und deswegen gehen wir auch online offener damit um. Posten vielleicht eher unser Beziehungsstatus und vielleicht auch unser Beziehungsmodell, was vielleicht nicht klassisch Mann, Frau und ich habe vielleicht zwei Kinder und ein Reihenhaus irgendwie ist. Oder glaubst du eben doch, das ist eher ein Prozess, der umgekehrt funktioniert?
Man kann ja auch mit drei Männern in einem Reihenhaus leben, aber Ich glaube, dass das so ein bisschen Hand in Hand geht. Also ich meine, es ist ja nicht so, als ob wir vor den digitalen Medien irgendwie eine total verklemmte Gesellschaft gewesen wären. Das darf man auch immer nicht vergessen. Also meine Mutter gehört aus der Generation der 68er und auch wenn sie da nicht so aktiv war, hat die auch schon sehr viel mehr Offenheit gehabt als eben meine Großmutter beispielsweise. Ich glaube aber, dass es durchaus Hand in Hand geht und sich gegenseitig verstärkt. Und dass man, wenn man eben auch diese positiven Aspekte von Toleranz und Vielseitigkeit hervorhebt, dass das eben auch zu einer Verbesserung in der Gesellschaft und zu mehr Ertragen, Duldung, Toleranz und aber auch Akzeptanz von anderen Ideen und Vorstellungen in allen Bereichen, aber eben auch im Beziehungsbereich führt.
Jetzt haben wir schon sehr groß geredet über gesellschaftliche Zusammenhänge und so. Aber auch das Internet hat ja unter Umständen Auswirkungen auf meine ganz persönliche Beziehung mit meinem Partner. Auch vielleicht gerade dadurch, weil Beziehungsleben etwas öffentlicher geworden ist. Welche Auswirkungen sind da spürbar und wie schätzt du die so ein?
Du meinst jetzt in Bezug auf mich persönlich oder auf die...
Nee, auf persönliche Beziehungen. Also nicht nur gesellschaftlich gesehen, sondern was macht das also allgemein gesprochen mit mir und meinem Partner, wenn unsere Beziehung öffentlich ist?
Das kann zum einen, kann es dazu führen, dass sich andere Leute über einen lustig machen. Es kann aber auch dazu führen, dass es zum Austausch kommt zwischen, also andere Leute, die dann eben sehen, also ein blödes Beispiel vielleicht, aber wenn man merkt, dass zum Beispiel eine Partnerschaft nicht so funktioniert, können Freunde, die womöglich viel weiter weg sind, sonst so gar nicht mitbekommen haben, vielleicht auch sehen, oh, da geht es jemandem schlecht oder ganz anders intervenieren. Ich glaube, halt Offenheit schadet nie. Ich glaube, Dinge, die versteckt leben, die können halt immer rauskommen und wenn man eine gewisse Offenheit hat, dann fühlt man sich zum einen eben sehr wohler, also wenn man eben auch eine Offenheit zu seinen Beziehungen und zu seinem Leben führt und das auch vielleicht digital zeigt. Und man braucht sich nicht zu verstecken. Und ich glaube, es ist für viele sehr viel angenehmer, so ein Leben.
Glaubst du, dass das Internet offener macht, auch in Partnerschaften, weil man vielleicht auch auf Menschen trifft, nicht nur auf unterschiedliche Beziehungsmodelle, sondern auch auf Menschen, die man vielleicht sonst eben auch in seinem alltäglichen Umfeld nicht begegnet wäre?
Ich weiß nicht, ob es das in der Beziehung wirklich offener macht. Ich glaube andererseits auch, dass wir sehr festgefahren sind in unseren monogamen Treueidealen. Also da mache ich mir keine Illusionen. Mir ist Eifersucht auch sehr gut bekannt. Also das lässt sich, glaube ich, nicht so schnell rausbringen. Aber ich glaube, es regt einen zum Nachdenken an. Es regt einen dazu an, das Gespräch mit dem Partner zu suchen, zu überlegen, wie gestalten wir unsere Beziehungen. Guck mal, ich habe hier einen Text gelesen, was sagst du dazu? Man kann ja dann einfach nur einen Link schicken und sagen, guck mal, habe ich gelacht. Und schon hat man eine Gesprächsgrundlage, um vielleicht eine neue Struktur innerhalb der Beziehungen zu besprechen. Wie gesagt, ich glaube nicht jetzt, dass es eine massive Revolution ist, aber ich glaube, es trägt einfach dazu bei, dass Menschen nochmal auf einer anderen Ebene kommunizieren. Und ich glaube, das ist immer sehr gut für eine Beziehung.
Der Titel deines Vortrags heißt ja Fremdgehen immer nur die anderen. Was genau steckt dahinter? Was möchtest du damit eigentlich sagen?
Was ich damit sagen wollte, ist, dass ich bei meinem Vortrag auf einen Text erstmal eingehen werde, der mich sozusagen auf diese Idee gebracht hat. Und da war halt jemand, der einen unheimlich innervierenden, also für mich innervierenden Text geschrieben hat. Charles J. Orlando hieß der oder heißt der. Und in diesem Text geht es darum, dass er recherchiert, warum andere fremdgehen. Und das macht er sozusagen undercover und erklärt vorher seiner Frau, dass es für ihn nie in Frage kommen würde. Und das fand ich so bigott. Ich habe gedacht, wie, du meldest dich an bei so einer Dating-Online-Plattform und erzählst dann deiner Frau, es interessiert dich überhaupt nicht, du würdest nie fremdgehen. Und ich fand das so doppelbödig und falsch. Und das hat mich quasi so aufgeregt, dass ich darauf quasi meinen Vortrag aufgebaut habe.
Ich höre das häufiger von Freunden, die dann sagen, boah, das geht gar nicht, wenn man Typen über Online-Dating kennenlernt, dann ist der bestimmt immer noch total wilder unterwegs, selbst wenn man dann irgendwie vielleicht ein bisschen näher sich kennenlernt und das können sie gar nicht aushalten. Ich habe das nicht so richtig verstanden, weil selbst wenn ich jemanden nicht über eine Online-Dating-Plattform kennenlerne, weiß ja nicht, ob der vielleicht trotzdem da ist oder was der trotzdem so im Leben tut. Wie stehst du zu solchen Dingen eben wie Online-Dating?
Also ich habe ja meinen Mann übers Internet kennengelernt. Zwar nicht über Online-Dating, aber doch sehr eng damit verwunden. Ich halte das für totaler Idiotismus. Also ich habe ja dieses Online-Dating schon sehr früh gemacht. Also ich musste mir das auch immer von Freundinnen anhören. Und das ist ja nicht so der natürliche Weg. Und dann habe ich mir überlegt, also dieser natürliche Weg, ich erinnere mich an eine Szene, wo, da war ich in der Pubertät, muss man dazu sagen, wo ich irgendwie mit einem Typen rumgeknutscht habe und dann 5 Minuten später aus seinem Auto gekotzt habe. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das wesentlich romantischer ist, als jemanden, während man irgendwie ein Glas Wein vorm Computer trinkt und sich irgendwie geruhsam aussucht, ob jemand zu einem passen könnte, wo jetzt das Problem ist.
Das heißt, du plädierst eigentlich dafür, nicht nur mehr Offenheit gegenüber neuen Beziehungsmodellen, sondern auch mehr Offenheit gegenüber Online-Kennenlernen. Kann man das so sagen?
Ja, unbedingt. Also ich finde, wenn man jemanden kennenlernen möchte, dann kann man jeden erdenklichen Weg nutzen. Und ich glaube, also wenn ich mein Umfeld angucke, da lerne ich relativ wenig neue Menschen kennen. Und wenn ich das Bedürfnis hätte, neue Menschen kennenzulernen, bietet sich eben online an. Sonst werde ich wahrscheinlich immer in dem See der ewig gleichen Bekannten dümpeln. Und das weiß ich nicht, ob das jedermanns Sache ist. Kann man tun, muss man aber nicht. Und insofern plädiere ich eindeutig dafür. Ja, man hat mehr Auswahl und das ist nichts Schlechtes.
Dann freue ich mich sehr, wenn hier vielleicht auf der Republika noch ein paar Menschen zueinander finden, weil sie sich das erste Mal hier kennengelernt haben, schon mal auf Twitter gesehen haben.
Das wäre sehr schön und romantisch.
Genau, das wäre sehr romantisch. Vielleicht eine kleine Twitter-Love-Story noch am Ende.
Netzpolitik ist ein Politikfeld, was sich entwickelt, was gekommen ist, um zu bleiben. Und wo es um eine ganze Menge Themen geht, wo wir sicherlich einige Niederlagen erleiden mussten, aber wo wir auch Gewinne erzielen konnten.
Fritz.
Republika-Spezial.
Das Internet ist ja an sich eine ziemlich tolle Sache, um sich mit Freunden, Familie oder auch Kollegen zu vernetzen. Aber Vernetzung kann nicht nur im Namen der Liebe, sondern auch im Namen des Hasses oder des Bösen stattfinden. Und darum ging es gerade im Vortrag von Julia Schramm. Und zwar ging es dort um Vernetzungsstrategien von Neonazis und Wutbürgern. Und jetzt ist sie bei mir. Hallo.
Hallo.
Du hast untersucht, unter anderem, wie sich also Neonazis vernetzen. Kannst du ganz kurz mal zusammenfassen, was sind denn da so für Strategien?
Also klassische Strategien sind natürlich durch das Netz Milieus unterwandern quasi, die bisher unerschlossen waren. Zum Glück eigentlich, muss man sagen. Das heißt also über gewisse Themensetzungen und über gewisse Ansprache eben auf Facebook und vor allen Dingen auf Facebook, aber auch auf Twitter, eben Menschen, die bisher nicht mit dem rechten Spektrum in Kontakt gekommen sind, quasi einzusammeln. Das ist so die Hauptstrategie. Dann gibt es natürlich noch Internetkultur wird bedient. Wir beobachten, dass auch mit Ironie und auch mit Videos viel gearbeitet wird. Das ist so die Hauptebene und natürlich Themen setzen, also durch Masse. Und da sehen wir, dass es auch gut funktioniert, wenn dann auch rechte oder eher rechte Parteien das auch aufgreifen oder dann eben auch die CDU aufgreift oder selbst sogar die SPD.
Es fehlt ja auch der Begriff des Nipsters, die Vermengung zwar quasi von Hipster und Nazi. Ist das auch so eine Strategie, dass also eben sich jemand so im falschen Gewand zeigt, um vielleicht auch junge Leute eben so an sich zu binden über soziale Netzwerke?
Ich würde gar nicht sagen falsches Gewand, aber es sind natürlich neue Ausprägungen von rechtem Denken, von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wie wir das aktuell nennen, die sich auch eben popkulturell zeigen. Also das kann man immer wieder beobachten, wie auch einzelne Bands dann eben ins rechte Spektrum abdriften oder wie auch Komiker und Komikerinnen und so weiter. Also es ist einfach auch eine Jugendbewegung und eine Subkultur, die sich eben immer wieder neuen Gewand zeigt und eben immer auch auf der Höhe der Zeit ist.
Wären denn solche großen Demonstrationen wie Pegida überhaupt möglich gewesen, ohne diese Vernetzung über soziale Netzwerke? Es ist ja sehr, sehr einfach, da schnell Leute zu mobilisieren.
Ja, natürlich. Also Vernetzung sehen wir auch auf der linken Seite. Also wir haben ja auch gerade jetzt in Europa, in Griechenland, aber auch in Spanien riesige linke Bündnisse, die sich natürlich auch über das Internet vernetzen. Wir haben das auch schon in den arabischen Ländern 2011 gesehen, wo eben die sozialen Netzwerke auch benutzt worden sind, um sich zu vernetzen und um eine gewisse Kraft auf der Straße zu entwickeln. Und natürlich ist es traurig, dass das Ganze jetzt auch nicht nur für junge linke Bewegungen gilt, sondern eben auch für Rechte.
Du hast in deinem Vortrag auch gesagt, dass trotzdem erst als Pegida unter anderem auf die Straße gegangen ist, dann nochmal die Likes hochgegangen sind in den sozialen Netzwerken. Also wie wichtig ist trotzdem noch sozusagen die Aktion auf der Straße, damit also eben rechtes Gedankengut dann leider eben Zulauf bekommt?
Also ich glaube, dass Pegida zumindest in Deutschland ein einschneidendes Erlebnis war, insofern, als dass eben die Verbindung zwischen Internet und Hosenwelt, wenn man es so nennen möchte, ist, also dass sie da ist und dass im Netz auch Menschen sind. Ich glaube, das hat Pegida geändert. Und natürlich gibt es dem Ganzen eine ganz andere Legitimation. Also wie auch in dem Vortrag gesagt wurde, wenn bei einer Hogesa, also Hooligans gegen Salafisten-Demo, 5000 Leute zusagen und 4800 Leute kommen, dann ist es eine völlig neue Form auch von Facebook-Party, die wir schon mal gar nicht mehr ernst genommen haben. Wo wir gesagt haben, ach komm, da kommt doch eh nur ein Drittel, weil wir das überhaupt 10%, weil wir das von unseren Partys kennen, wenn wir Facebook-Partys machen. Das hat sich ja alles gesättigt, aber es zeigt sich, das Netz mobilisiert reale Menschen und die finden real statt. Und die Menschenverachtung findet real statt.
Vielleicht gibt es einen positiven Aspekt, gerade bei Pegida, dass nämlich diese Gruppen oder diese Fanpages, so nenne ich sie jetzt sogar mal, öffentlich sind. Das heißt, wir wissen eigentlich, was passiert da oder wie viel ist eigentlich eine Oberfläche und wie viel passiert tatsächlich in geschlossenen Gruppen?
Also die geschlossenen Gruppen sind in erster Linie die, wo natürlich die konkreten Aktionen geplant werden. Also auf einer offenen Seite zu planen, ey Jungs, lass mal morgen ein Asylbewerberheim anzünden, wäre natürlich nicht so klug. Das passiert auch nicht. Aber ja, wir sehen jetzt sehr deutlich und wir können, und ich glaube, das hat auch der Vortrag hier und das Interesse an dem Vortrag gezeigt, wir können jetzt belegen. Wir haben das vorher, früher immer mit, ja, hier sind bla und das ist so, weil und mit irgendwelchen schweren Begründungen. Aber jetzt können wir konkret sagen, hier, das sind die Themen, darüber wird diskutiert, das sind die Strategien und können das auch mit harten Fakten, die wir aus dem Netz generieren können, belegen. Und das hat eine ganz andere Schlagkraft auch im Kampf gegen rechts.
Was sind denn dann Lösungsstrategien in dem Moment? Wenn ich also sehe, irgendwie meine Freunde vielleicht auch oder Bekannte irgendwie, die liken da irgendwas auf Facebook, wo ich denke, oh, schwierig, das geht doch hier in Richtung rechts. Was kann ich unternehmen?
Ansprechen ist natürlich erstmal schwierig, aber ansprechen sollte passieren. Also die Frage so, was machst du da, warum interessiert dich das? Inhalte melden, die Sachen auch ausdiskutieren. Das sind Möglichkeiten und natürlich auch im Zweifel dokumentieren und im Zweifel eben achtsam sein. Also so eine Radikalisierung findet ja auch Stück für Stück statt. Und wenn man dann plötzlich sieht, okay, ich habe hier jemanden dabei, der eben auch in diesen Kameradschaftskreisen vielleicht unterwegs ist, das hat eine ganz andere Qualität. Es gibt ja nicht umsonst auch Aussteigerprogramme, weil aus einer rechten Kameradschaft oder aus einer rechten Szene auszusteigen, ist unter Umständen lebensgefährlich. Also da muss man soweit schon denken. Was wir als Amadeo-Antonio-Stiftung und als zivilgesellschaftliches Engagement probieren, ist natürlich auch Gegenerzählungen, dokumentieren, sichtbar machen, aufzeigen und Faktenchecks. Also zu sagen, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Nein, es sind nicht so viele Flüchtlinge, es sind so und so und so. Viel davon ist leider ideologisch begründet und Diskussionen lohnen sich oft nicht. Wie sich das entwickelt und wie da der Kulturkampf, der sich ja gerade abzeichnet, wie der sich entwickeln wird, mag ich nicht zu prognostizieren, aber es wird, glaube ich, nicht angenehm.
Die Freunde eben, da kann ich noch beobachten, wenn da jemand vielleicht irgendwie abdriftet, weil er was liked, was ich vielleicht für schwierig halte. Wie ist das aber eigentlich mit den wirklichen Führern solcher Bewegungen? Agieren die im Netz überhaupt noch unter Klarnamen?
Absolut. Also die NPD-Vorsitzenden, absolut. Es gibt jetzt auch den ein oder anderen auch schon verurteilten Rechten, den man auch durchaus als Rechtsterrorist bezeichnen kann, die im Netz ganz mit Namen und so auftreten. Es ist so wie in jeder Bewegung. Es gibt ein paar, die haben sich irgendwann sichtbar gemacht, die haben einen Namen, die sind eine Marke und die sind auch völlig schmerzfrei im Netz unterwegs. Ja, das ist so und viele natürlich inkognito, aber das ist generell ja eine Sache, die man beobachten kann. Und gerade, sagen wir mal, in diesen Aktionsgruppen, auch in den Anti-Antifa-Aktivitäten, versuchen die natürlich unter dem Radar zu sein, weil da ja dann auch wieder AktivistInnen sind, die das Ganze dann auch wieder bekämpfen. Also deswegen entsteht ja auch oft der Eindruck, dass da irgendwie ein Kleinkrieg entsteht, aber eigentlich ist es ja eher so, dass man antifaschistische AktivistInnen hat, die sich für Flüchtlinge zum Beispiel einsetzen oder gegen rechte Strukturen und die dann bekämpft werden, eben von ganz gezielt Anti-Antifa-Strukturen.
Wir sind ja auf einer Republika, die unter dem Motto steht Finding Europe. Also eigentlich ist Europa hier sozusagen das große Thema. Ist es bei euch so ein bisschen angeklungen? Denn gerade wenn es ums Internet geht, das macht ja nun mal auch an Grenzen nicht halt. Inwiefern ist es also auch gefährlich für rechte Vernetzung, dass die eben nicht an der deutschen Grenze zum Beispiel eben halt macht und sagt so, ja, das ist irgendwie nur unser Problem?
Wir haben in Europa einen massiven Rechtsruck. Wir sehen das in Frankreich mit der Front National. Wir sehen das in den osteuropäischen Ländern mit ganz massiver antiziganistischer, antisemitischer Haltung. Es ist ein europäisches Thema. Die Flüchtlingsfrage ist auch ein europäisches Thema. Und das Ganze wird auch im Netz wird europäisch verhandelt. Und natürlich vernetzen sich dann die deutschen Kameradschaften mit Nazis in Frankreich oder in Schweden oder in Spanien. Und gerade das Thema Islamismus und antimuslimischer Rassismus sind ein sehr klares Bindemittel, ein ganz klarer Kleber für jegliche Form von rechter Ideologie.
Wer dazu noch mehr hören möchte, den Vortrag von Julia gibt es auch zum Nachhören und Nachschauen im Livestream von der Republika. Danke, Julia.
Bitte.
ich glaube, die Netzgemeinde setzt sich für ihre Belange zu wenig ein. Ich wüsste es nicht, wo besonders viel gemacht wird.
Also wenn wir jetzt aufgeben und wenn ihr den Kopf in den Sand steckt, dann haben all diejenigen gewonnen, wo ihr nicht wollt, dass die gewinnen, nur weil ihr zu faul seid.
Republika-Spezial.
Ich habe mich wieder auf den Affenfelsen begeben, dem zentralen Treffpunkt für alle Gäste und Sprecher, um sich miteinander auszutauschen hier auf der Republika. Ich war gerade auf einem Talk und zwar zu den Unsichtbaren. Dabei ging es um Migranten, die illegal nach Europa einwandern. Vom Korrektiv, um genauer zu sein, von Florian Bickmeier, der da Reporter ist. Und der sitzt jetzt auch schon neben mir. Hallo.
Hallo.
Wie geht ihr denn überhaupt bei dieser Recherche vor? Ihr wollt ja die Unsichtbaren eigentlich sichtbar machen. Zwar nicht persönlich, aber sozusagen als Masse an Menschen. Wie erreicht man die denn dann? Weil man weiß ja gar nicht, wer das ist. Ihr habt keine Ahnung eigentlich, wo genau treiben die sich rum. Wie findet ihr diese Leute?
Ich muss erst nochmal eine ganz kurze Einschränkung machen, weil du gerade sagtest, es geht um Migranten, die illegal nach Europa einwandern. Das ist ein Teil der Gruppe. Es geht aber auch um Menschen, die völlig legal einwandern, die vielleicht mit einem Touristenvisum kommen, die mit irgendeinem Arbeitsvisum kommen, was aber begrenzt ist und die dann nach Ablauf ihres Visums noch bleiben, zum Beispiel. Es geht nicht nur um illegale Einwanderer, wie gesagt. Wie wir bei der Recherche vorgehen, wir haben erstmal allerhand gelesen und auch eine Studie gefunden von der EU, die von der EU finanziert wurde, das ist das Projekt Clandestino und da kam ein Ergebnis, dass Hunderttausende in Deutschland leben. Das war, glaube ich, eingeschränkt auf 160 bis 400.000 oder 450.000. Das wurde dann wieder leicht gesenkt und jetzt wieder leicht erhöht, sodass wir auf einer guten halben Million sein können. Und das fanden wir erstmal verdammt viel. Dann haben wir gedacht, wenn so viele sind, dann finden wir die auch. Und wenn so viele sind, dann haben sie alle Probleme, die ihnen irgendwie gemein sind. Das sind zum Beispiel, sie werden krank. Jeder Mensch wird krank. Also suchen sie sich medizinische Hilfe. Wer gibt denen medizinische Hilfe? Und da gibt es kleine Organisationen, Medinetze zum Beispiel oder Malteser Migrantenmedizin fällt mir jetzt ein oder auch Ärzte einfach, die ihnen helfen, die sie kostenfrei behandeln, ohne nach der Versicherungskarte zu fragen, ohne nach Geld zu fragen. Und diese Organisationen tauschen sich auch aus untereinander. Die machen auch ihre Kongresse, die kennen sich auch. Und wir sind diese Organisationen angegangen, haben die angeschrieben, haben mit denen gesprochen, putzen Klinken, werben um Vertrauen, dass man unseren Fragebogen, den wir erstellt haben als Recherchetool, in dem wir demografische Daten abfragen, also woher die Leute kommen, warum sie gekommen sind, wovon sie träumen, wie sie arbeiten, wie sie ihr Geld verdienen, dass sie den Fragebogen weitertragen. Weil wir erreichen nicht Tausende einfach so auf der Straße, die treffen wir nicht. Wir brauchen eben diese Mittelsmänner, Leute, die den direkten Kontakt haben. Und das klappt bisher, es läuft ganz gut an, sagen wir mal so. Ob es wirklich klappt, versuchen wir gerade.
Was wisst ihr denn bislang überhaupt über diese Menschen? Wie leben die denn? Haben die eine richtige Wohnung? Haben die eine richtige Arbeit? Wie sehen eben so alltägliche Dinge im Leben eines Illegalen aus?
Ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die kommen gar nicht zurecht. Die leben auf der Straße, die haben keinerlei Alltag in dem Sinne. Es gibt auch Familien, die leben ohne Papiere in Deutschland. Die haben ein Einkommen, die haben eine Wohnung gemietet, die Kinder gehen sogar in die Schule. Das ist möglich. Also ich kann keine pauschale Antwort darauf geben. Was ihnen gemein ist, ist, wie gesagt, sie sind nicht krankenversichert, sie können das Land nicht verlassen, zumindest nicht auf den normalen Wege. Sie können nicht in ein Flugzeug besteigen und in Urlaub fliegen. Sie zahlen keine Steuern, selbst wenn sie es gerne würden. Also ich habe auch jemanden getroffen, der würde gerne Steuern zahlen. Das hat er mir als allererstes gesagt. Das ist für uns ja auch ein bisschen ungewöhnlich, aber der wollte unbedingt gerne Steuern zahlen, weil er dann nämlich auch deutscher Bürger wäre oder zumindest seinen Aufenthalt hier gerecht oder erlaubt wäre. Und seine Arbeitskraft hier benutzt werden würde, was er auch gerne hätte, dass sie legal benutzt wird. So sprach er auch. Also er hat immer so gesprochen, ich möchte benutzt werden von diesem Land und meinte das aber total positiv.
Nun seid ihr ja dabei, einen Fragebogen zu erstellen, um genau diese ganzen Fakten wirklich mal herauszufinden. Wer ist das? Wo arbeiten die? Wie leben die? Wie verteilt ihr diesen Fragebogen? Wie kann man euch auch dabei helfen? Denn dazu hast du ja auch aufgerufen in deinem Vortrag gerade eben.
Der Fragebogen steht auf unserer Homepage. Wir haben heute die Veröffentlichung gemacht über das Thema. Die erste Veröffentlichung, das ist korrektiv.org/unsichtbare. Da ist der Fragebogen relativ prominent, den findet man. Den gibt es in 9 Sprachen. Und wir haben den, also wir freuen uns über jeden, der den teilt, weil ich glaube, wie gesagt, viele, viele Menschen kennen auch jemanden, der solchen Menschen hilft und wissen es vielleicht noch gar nicht. Oder vielleicht kennen sie sogar Leute, die keine Papiere haben und wissen es noch gar nicht. Was auch nicht so unwahrscheinlich wäre.
Das heißt, es würde Sinn machen, also ich verteile auch über meinen privaten Verteilerumstand einfach so an Leute, die ich kenne, diesen Fragebogen mal in der Hoffnung, vielleicht ist jemand dabei, der jemanden kennt, der illegal im Land ist.
Es ist tatsächlich mir selbst so gegangen. Also ich weiß nicht genau, wie viele Facebook-Freunde, 800 Freunde in Anführungszeichen, 800 oder so. Und ich habe das, als wir den Fragebogen erstellt haben, den gibt es ja schon, als ich das geteilt habe, ich habe Kontakt gefunden zu einem befreundeten Arzt, der sagte, ja, ich helfe solchen Leuten. Ich habe den jahrelang nicht gesehen, aber der meldete sich dann und sagte, ja, pass auf, lass uns mal sprechen, ich helfe solchen Leuten, ich habe solche Patienten hier. Und tatsächlich auch einer meiner Facebook-Freunde illegal. So, er hat keine Papiere, darf nicht hier sein, aber wir kennen uns, weil wir gemeinsam, weiß der Geier, was gemacht haben, Fußball gespielt haben oder so.
Das Ziel ist ja dann, eine Datenbank zu erstellen über diese Leute mit eben den ganzen Daten, die ihr gesammelt habt aus den Fragebögen. Was soll dann aber eben mit dieser Datenbank wiederum passieren? Was ist das Ziel? Wofür wollt ihr diese Datenbank erstellen? Wobei soll die vor allen Dingen vielleicht auch helfen?
Wir möchten mit der Datenbank vor allem Sachen erkennen, von denen wir noch gar nichts ahnen. Also es gibt, wir wissen von Einzelfällen, dass zum Beispiel solche Menschen auf dem Bau arbeiten, in der Pflege ganz viel arbeiten, Fleischindustrie habe ich vorhin auch genannt, ist auch so ein Punkt. Es gibt Berufsfelder oder Arbeitsfelder, Branchen, die eine Nachfrage haben nach solchen Arbeitskräften, nach billigen Arbeitskräften und die sie auch entsprechend ausbeuten. Die Menschen können ihr Recht nicht einfordern. Im Zweifel können sie auch einfach vor die Tür gesetzt werden. Es gibt keinen Lohn. Sie könnten den Lohn dann zwar einfordern, allerdings würde das beim Arbeitsgericht, das Arbeitsgericht hat eine Übermittlungspflicht. Wenn die jemanden finden, der nicht gemeldet ist, dann müssen sie das übermitteln und damit fliegt man auf und riskiert all das, was man sonst so hat an Strukturen, die man sich vielleicht geschaffen hat. Also das ist was Sie aus dem Fragebogen ablesen möchten. Wer profitiert von denen? Wer nutzt sie aus vielleicht? Wir möchten allerdings auch wissen, warum sind sie überhaupt gekommen? Wovon träumen sie? Was ist der Wunsch gewesen? Was sind auch die Probleme zu Hause gewesen? Warum kommen sie nach Deutschland? Warum kommen sie nach Frankreich? Warum kommen sie speziell nach Spanien? Warum kommen sie speziell nach Österreich? Ich weiß es nicht. Ich kann da gar keine Antwort zu geben, weil der Fragebogen jetzt erst rauskommt und wir haben knapp über 100 Antworten bisher und wenn wir ein paar Hunderte mehr haben oder Tausende mehr haben, dann kann man sich die Datenbank auch mal angucken und mal gucken, ob es Gemeinsamkeiten gibt, ob man was ablesen kann.
Wäre denn die Hoffnung, dass das so eine Grundlage bilden kann für vielleicht eine politische Debatte, um zu sagen, wir helfen den Leuten an bestimmten Stellen, wo sie uns nützlich sein können, dann eben auch aus der Illegalität raus, weil sie zum Beispiel als Arbeitskräfte nützlich für uns sind, weil sie damit ja auch Steuerzahler wären. Wären das so Ideen oder Visionen, die euch da im Hinterkopf rumschweben?
Visionen, also erstmal, wir wollen aufklären. So, Aufklärung ist immer eng verbunden dann mit einer Debatte, die folgt, wenn Aufklärung vernünftig funktioniert. Als Arbeitskräfte nutzen, also ich glaube, wenn ich mir die Antworten angucke, die wir jetzt auf dem Fragebogen haben, dann sind das nicht in aller Regel die einfachsten Arbeitskräfte. Die gibt es auch, natürlich, aber ich habe vorhin das Beispiel schon genannt. Es gab eine junge Ingenieurin, die in der Heimat oder zu Hause damals noch, bevor sie nach Europa kam, ihr Ingenieurstudium gemacht hat. Heute putzt sie Büros für 700 Euro im Monat und jeden Tag und natürlich schwarz. Und sie hat reingeschrieben in das Feld, wovon träumst du? Ich träume davon, wieder Ingenieurin zu sein. So, die würde gerne Steuern zahlen hier und ich glaube, also Fachkräfte braucht Deutschland, alle reden immer von Einwanderungssteuern, vielleicht sind solche Leute schon im Land. Und das könnte man sich vielleicht überlegen, ob man damit was anfangen kann.
Zumindest könnt ihr dabei helfen, das Ganze zu unterstützen, indem ihr auch diesen Fragebogen teilt von Florian Bickmeier und dem Korrektiv, dem gemeinnützigen Recherchebüro. Und den Link findet ihr natürlich nochmal bei uns auf der Website.
Going out. Ja, Erwartung ist einfach eintauchen, lernen, diskutieren, neue Sachen lernen, ja.
Republika Spezial.
Wir haben uns wieder auf dem Affenfelsen eingefunden, auf der Republika 2015 in der Station Berlin in Kreuzberg. Hier treffen sich ja die Gäste, die Sprecherinnen, die Sprecher. Und eine andere Sprecherin ist auch jetzt gerade wieder neben mir, und zwar Ninia Binias, die heute einen Vortrag gehalten hat zu Empowerment by Fashion. Und da möchte ich jetzt mit ihr drüber sprechen. Hallo Ninia.
Hallo, hi.
Empowerment by Fashion klingt erstmal nach Modebloggerin und Feminismus gekreuzt. Wie passt das denn zusammen?
Das passt ja gut zusammen. Also auch Modebloggerinnen können Feministinnen sein und Feministinnen können auch Modebloggerinnen sein. Und es geht in unserem Vortrag nicht ausschließlich um Modeblog, sondern eben darum, wie Mode auch feministisch sein kann und was es abseits der von den Medien propagierten Schönheitsideale für Instagram-Accounts, für Blogs, für Initiativen, Hashtags und so gibt.
Was gibt es denn da für tolle Blogger und Bloggerinnen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen? Kannst du da ein paar Beispiele geben für Role Models in dem Bereich?
Also eine der größten Bewegungen ist ja die Fat Empowerment Bewegung, kam aus Amerika, gibt es in Deutschland inzwischen auch viele Aktivistinnen, die sich dafür einsetzen, dass Fette beziehungsweise Dicke, so nennen sie sich selber, nicht mehr beleidigt, diskriminiert werden. Und eine ganz tolle Aktion davon ist die Aktion Hashtag Fettkini, initiiert von Gabi Fresh aus den USA, die sich eben in ihrem Bikini fotografiert hat und obwohl in Häkchen, sie sehr dick ist, eben dieses Obwohl gesehen aus so dieser Mainstream-Medien. Und das hat dann viele Frauen animiert, es ihr gleich zu tun und eben auch ein Fettkini anzuziehen und sich so zu fotografieren und zu posten.
Du machst ja auch bei solchen Aktionen mit, wo es darum geht, also ganz normale Menschen, so nenne ich es jetzt einfach mal, so zu zeigen, wie sie sind. Es gibt ja eine Hashtag-Aktion 60-90-60. Was genau steckt dahinter? Du machst da ja schon eine ganze Weile mit.
Ich muss da immer aufpassen, dass ich mich nicht verspreche, wenn ich über die Aktion spreche. Wurde erfunden in Häkchen von Jonelle, eine Bloggerin, die einen Rand geschrieben hat über 90-60-90 und diese Schönheitsideale und wie blöd das alles ist, und hat sich eben vertippt. Die hat sich vertippt in ihrem schnellen Schreiben und hat 90-60-90 geschrieben. 60-90-60 hat sie geschrieben, siehst du, da geht's schon los. Und dann haben die Kommentatoren und Kommentatorinnen das so lustig gefunden und aufgenommen. Und sie hat dann gesagt, ja okay, dann fotografieren wir uns jetzt alle morgens vom Spiegel unter diesem Hashtag und zeigen eben, wie unterschiedlich Menschen aussehen können. Und da haben sehr viele Leute mitgemacht. Den Hashtag gibt's jetzt seit 2,5 Jahren und es gibt immer noch jeden Tag ungefähr 20-30 Leute, die sich fotografieren und ihr Bild unter diesem Hashtag mit dem Sinn eben zu zeigen, wie unterschiedlich Menschen aussehen können. Und wie cool dabei alle trotzdem sind, online zu stellen.
Du machst ja auch immer noch täglich mit. Das heißt, scheinbar bedeutet dir dieser Hashtag ja auch was. Was macht das persönlich mit dir, jeden Tag irgendwie ein Foto von dir in deinen Klamotten zu posten? Warum bist du dabei geblieben?
Also ich mache es fast jeden Tag. Am Wochenende mache ich es meistens nicht, weil ich dann auch nicht morgens irgendwie um 7 auf der Matte stehe und rausgehe. Aber es macht mir einfach Spaß. Ich habe jetzt ein riesiges Archiv an Klamottenkombinationen, was ich ab und zu mal durchgehe. Es macht mir Spaß zu zeigen, dass eben auch eine kleine Frau sich cool anziehen kann und damit auch vielleicht ein Vorbild für andere zu sein. Und natürlich ist das Feedback auch total geil. Also dafür macht man ja viele Sachen auch im Netz. Und ich kriege total nette Kommentare, dass das alles ganz stylisch ist und toll aussieht und ich so toll lächle und so. Und das macht halt Spaß, dann morgens so dieses Foto zu posten. Und Menschen, die sich drauf freuen, sehen das dann. Das ist irgendwie cool.
60-90-60, da geht es um Selfies. Auch bei Fettkini geht es viel um Selfies und viel bei solchen Hashtag-Aktionen generell zeigen also Frauen sich, wie sie halt eben so aussehen. Trotzdem sagt man den Selfies ja immer nach, das ist totaler selbstdarstellerischer Blödsinn. Was hältst du davon?
Das stimmt nicht. Also es ist kein Blödsinn, aber es ist natürlich selbstdarstellerisch, aber das ist gut. Weil gerade die Leute, die sonst nicht dargestellt werden in den Medien, die stellen sich damit eben selbst dar. Also Menschen mit Behinderung, Menschen mit verschiedenen Hautfarben, People of Color. Wenn die anfangen, Selfies zu machen, dann kann das halt, also wir hatten so ein schönes Zitat in dem Vortrag, es ist ein reaktionärer Akt, der da stattfindet, weil man sich eben selbst in die Mainstream-Medien, sowas wie Instagram, bringt mit so einem Selfie. Und das ist gut. Also, und es macht halt auch einfach Spaß. Und ganz im Ernst, wem es nicht gefällt, der muss meinen Account ja nicht abonnieren.
Ist nicht trotzdem aber denn immer noch so ein Selfie, also wenn ich ein Foto zum Beispiel von mir selber mache, ich achte dann trotzdem immer noch darauf, dass ich natürlich irgendwie gut aussehe. Also es ist ja trotzdem nicht so, wie ich vielleicht ganz normal schlumpfig in meinem Alltag eben am Wochenende vielleicht mit der Jogginghose auf der Couch sitzen würde, ungeschminkt.
Also da gibt es auch Fotos von mir, aber natürlich, und das ist ja auch gar nicht verboten, achten die Leute dann darauf, dass sie für sich selbst in diesem Foto gut aussehen. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber es geht eben um dieses Grundsätzliche, dass zum Beispiel People of Color oder Menschen mit Behinderungen oder Queer People die Leute aus der Fat Empowerment Bewegung, dass sie eben sonst gar nicht stattfinden oder nur negativ stattfinden in den Medien. Und das heißt ja nicht, dass sie sich dann extra hässlich machen müssen oder ungeschminkt zeigen. Es gibt ja auch diesen Hashtag I woke up like this, wo Leute sich vermeintlich direkt nach dem Aufwachen fotografieren. Aber auch die sind dann ab und zu mal geschminkt und so. Also wie das Foto ist und wie man da letztendlich aussieht auf diesem Foto, sei jedem selbst überlassen. Aber allein diese Akt, so ein Foto zu machen und online zu stellen, ist schon toll.
Glaubst du, soziale Medien stellen dahingehend auch ein Gegengewicht eben zu den klassischen Medien dar, weil da eben andere Körperideale zum Beispiel präsentiert werden können?
Ja, nicht alle sozialen Medien machen das, weil auch in den sozialen Medien sind die Leute, die sonst auch im realen Leben unterwegs sind. Aber du findest in den sozialen Medien natürlich eher deine Peer Group und Leute, denen es genauso geht wie dir, weil es gibt keine Hürde. Also wenn ich früher irgendwie ein Foto in die Zeitung bringen wollte oder einen Leserbrief geschrieben habe, dann hat die Zeitung entschieden, ob das veröffentlicht wird oder nicht. Heute entscheide ich, ob ich es auf meinem Blog veröffentliche oder in meinem Instagram-Kanal. Diese Hürde ist eben weg und dadurch findet einfach ganz viel mehr statt, was man dann so online noch finden kann.
Über die Peer Group kommen ja dann auch ganz viele Kommentare, unter Umständen auch viel positive Reaktionen darauf zurück, was man eben gerade so online tut, wie man vielleicht eben auch aussieht, wenn man ein Selfie von sich gepostet hat. Das sind Sachen, die ja dann auch sehr irgendwie so das Selbstbewusstsein von einem selbst stärken können. Sind das auch Dinge, die du bei dir merkst und weswegen du sagen würdest, auch andere Leute sollten das durchaus mal ausprobieren, bei solchen Aktionen mitzumachen?
Ja, absolut. Meine sehr gute Freundin Johanna hat mal letztes Jahr auf der Republika zu mir gesagt, nachdem jemand sagte, ach Freunde, ich heute so über das Foto von dir wieder gefreut. Dann hat sie gesagt, wenn du mal morgens vergisst, ein Foto online zu stellen, dann werden viele, viele Menschen sehr unglücklich sein. Und das fand ich ganz witzig. Das ist natürlich schön. Also klar, das macht was mit meinem Selbstbewusstsein. Ich finde es cool, dass Leute mir sagen, dass sie mich stylisch finden, weil ich möchte ja auch stylisch aussehen. Einfach Mode interessiert mich. Und ich glaube, jedem schmeichelt das, wenn das von bestimmten Leuten kommt, dass es irgendwie, dass man cool ist, wenn man das hört, das ist halt einfach schön und das ist super, dass es was mit dem Selbstbewusstsein macht, dass man sich, also früher war ich halt auch eher so, ich habe mich gerne komisch, sage ich mal, angezogen und ein bisschen ungewöhnlich und fand das dann aber trotzdem immer ein komisches Gefühl, wenn Leute mich dann angeguckt haben und heute finde ich es halt toll, weil ich denke, mir haben so viele Leute gesagt, dass sie es toll finden, so ist es halt einfach, also es schon stärkt auf jeden Fall das Selbstbewusstsein.
Eine allerletzte Frage, Ninja, wo kann man dann deine ganzen Fotos sehen?
Meine ganzen Fotos kann man bei Instagram sehen unter dem Namen Ninja La Grande.
Dann schicke ich alle Leute einfach mal dahin, sich das anzuschauen. Vielen Dank, Ninja.
Danke dir.
Die Republika ist dieses Jahr noch viel größer, als es im letzten Jahr irgendwie war und ist noch viel breiter aufgestellt. Wir haben jetzt irgendwie Fashion Tech noch am Start und also das ganze Leben viel breiter, wird noch digitaler irgendwie. Und ich erwarte eigentlich, ich kann es gar nicht so richtig fassen, ne? Es ist so bunt.
Republika-Spezial.
Manche sind ja der Meinung, YouTube wäre eigentlich nur so eine Entertainment-Geschichte und da fehlt so ein bisschen die politische Auseinandersetzung. Aber nein, das geht auch anders, meint zumindest Anna Moll und hat dazu auch eine Session hier auf der Republika, wo es darum gehen soll, wie man also netzpolitische Bildung auch mit Webvideo und YouTube vermitteln kann. Hallo Anna.
Hallo Theresa.
Was sind denn so gute Beispiele dafür, wie man also auch eben auf YouTube mit netzpolitischen oder politischen Inhalten auf sich aufmerksam machen kann und auch Erfolg haben kann?
Also ein gutes Beispiel ist natürlich eine Aktion, an der ich mich beteiligt habe, die ich auch mit initiiert und gemanagt habe, UGH, YouTuber gegen Hass. Das war eine Aktion, die Anfang dieses Jahres lief, in der sich 30 YouTuber zusammengeschlossen haben und gemeinsam gegen Fremdenhass, gegen Ausgrenzung sich stark gemacht haben. Es hat eine relativ gute Reichweite erreicht, also mit fast 2 Millionen Klicks und 20.000 Kommentaren und sehr viel Community-Beteiligung, was wir sehr schön finden und was auch für mich immer der wichtigste Punkt ist, wenn es um politische Bildung geht, ist natürlich Partizipation. Aber es gibt auch ganz, ganz viele kleine andere Player. Es gibt ganz viele Leute auf YouTube, die halt überhaupt noch nicht so sichtbar sind, die politische Bildung oder Politik auf ihren Kanälen betreiben. Also da gibt es Mr. Wissen to Go, der bekannter ist, da gibt es Lars Seriously, der das auf eine sehr satirische Art und Weise macht, da gibt es Daddy Knödel, da gibt es auch Frauen wie die Klugscheißerin oder Vegas Films. Also es gibt schon relativ viele Sachen, die auch Politik in einer gewissen Weise beinhalten oder auch wir bei, also ich arbeite als freie Producerin bei Mesh Collective und wir sind im Prinzip auf edukative Themen spezialisiert auf YouTube und dort produzieren wir 2 News-Formate mit den YouTubern Dark Victory und Tense. Wir haben die Do-Good-Kampagne gemacht, also es gibt sehr, sehr viel und das, was die Leute kennen, ist meist nur die Spitze des Eisbergs, glaube ich, unsere Aufgabe, diese Sachen sichtbarer zu machen.
Die erfolgreicheren Kanäle sind ja häufig eben tatsächlich Entertainment und eben nicht solche, die unbedingt mit Bildungsangeboten zu tun haben. Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, es liegt gar nicht daran, dass es eben zu wenig gibt, sondern sie sind zu wenig sichtbar. Wie wollt ihr das denn schaffen oder was wäre so deine Vision? Wie kriegt man denn das hin, dass Bildungsangebote auch bei YouTube oder auch anderen Webvideoportalen ein bisschen prominenter vielleicht auch einfach geklickt werden?
Also ich glaube, wir sehen generell gerade im Zeitgeist schon eine Veränderung in Bezug auf Politik und dazugehörigen Medienkonsum. Ich glaube, dass Politik langsam Pop wird. Das mache ich fest an so Leuten, die mit Refugee-Welcome-Beuteln und so weiter rumlaufen. Also es ist sichtbar in ganz vielen Fashion-Aspekten und das ist ja oft etwas, was uns auch zeigt, was da eigentlich so unter der Oberfläche irgendwie brodelt. Ansonsten versuchen wir das, wie gesagt, in dieser, also die UGH-Aktion ist entstanden durch eine Facebook-Gruppe, die Wissens-YouTuber, so nennen wir uns, ist von Mirko Drotschmann, Mr. Wissen2Go, initiiert worden und da sind jetzt so 40 Leute drin, die sich alle in irgendeiner Weise mit edukativen politischen Themen beschäftigen und man muss halt einfach sich gegenseitig stärken, ja, ein kleines, so eine Art Netzwerk, nicht im Sinne von MCN, aber...
Multichannel-Netzwerk für alle, die es nicht wissen.
Ja, sowas wie Mediakraft oder sowas.
So die Plattenfirma von YouTube, könnte man sagen. Die Plattenfirmen der YouTube-Stars.
Genau. Also wenn ich Netzwerk meine, meine ich im Prinzip eine Community aufbauen, sich gegenseitig promoten, sich gegenseitig supporten und ja, einfach neue Strukturen schaffen, gemeinsame Aktionen machen, gemeinsam im Prinzip stark sein. Wir haben bei UGA gesehen, dort haben sich auch Leute wie LeFloid dran beteiligt, aber halt auch Leute, die 1000 Abonnenten haben. Oder ich habe irgendwie einen Channel, der hat 2000 Abonnenten und ich habe vielleicht so Aufrufe mal schon von 5000, 12.000, aber ich habe für UGA zum Beispiel ein Video gemacht, was 25.000 Aufrufe hat. Also man zeigt, also es zeigt eigentlich, wie sehr sozusagen diese Vernetzung und die Kollaboration und die gemeinsame Kraft sehr, sehr viel bewirken kann. Ich glaube, wir müssen uns einfach gegenseitig stärken. Mit gemeinsamen Aktionen inhaltlich arbeiten ist ganz wichtig. Und
Wir arbeiten auch an neuen Strategien. Das ist durchaus auch im Gespräch, dass wir uns sichtbarer mit Webvideo-Wissensinhalten machen, auf einer Website eventuell, die wir gründen wollen oder die wir starten wollen, was jetzt rein aus, sag ich mal, SEO-Sicht vielleicht nochmal eine Sichtbarkeit dieser Videos im Netz erhöhen würde, weil das ist ja nicht eigentlich unsere Schuld, dass diese Sachen nicht unbedingt gesehen werden, sondern da ist auch ein YouTube-Algorithmus schuld dran, der einfach sich sehr, sehr stark auf 50 große Player irgendwie konzentriert und mir dann anzeigt, dass ich irgendwie Shirin David, also jemanden, den ich eine Comedy-Lifestyle-Dame gucken sollte, obwohl ich die nicht gucke. So, ja, also es gibt dort natürlich auch irgendwie Probleme, strukturelle Probleme von YouTube aus, die auch behoben werden müssen, an denen man arbeiten muss gemeinsam.
Da muss also auch, die Suchmaschinen müssen noch optimiert werden, beziehungsweise ihr müsst sozusagen die besseren Suchbegriffe finden, damit ihr besser auch gefunden werdet im Netz, bei YouTube, bei Google und so weiter und so fort.
Ja, oder, also ich meine, ich glaube, das beherrschen wir schon alles relativ gut, aber die Grundlage, der Algorithmus, der jetzt nicht besonders einsehbar ist, aber für uns schon verständlich ist, zeigt, dass sich ja gerade YouTube wirklich auf sehr, sehr auf eine kleine Zahl von Playern irgendwie konzentriert und dadurch natürlich nicht die Sichtbarkeit von so vielen möglich macht, was ich auch verstehe, weil es ist nun mal ein kommerzielles System und ich möchte auch nicht 1 Million Werbepartner managen, sondern eher 50 große. Ja, habe ich verstanden, aber wenn es hier um Inhalte geht, dann hat das für uns halt einfach eine große Auswirkung.
Ich habe auch den Eindruck, dass YouTube politischer geworden ist mit der Zeit. Liegt es vielleicht auch daran, dass nicht nur unbedingt die YouTuber vielleicht politischer geworden sind, sondern weil sich mittlerweile auch mehr Player darum treiben, die eigentlich aus der politischen oder auch netzpolitischen Bildung kommen?
Ja, ich denke schon. Aber ehrlich gesagt glaube ich meine, es sind ja noch relativ wenige. Ich glaube, dass die auch eher sozusagen Strukturen schaffen, ja, und anstatt jetzt selber sozusagen YouTuber zu sein, also ich kenne jetzt wenig Leute, die so aus der Netzszene kommen oder aus der politischen Szene kommen und jetzt einen erfolgreichen YouTube-Kanal führen. Aber wie gesagt, ich glaube, durch ganz viele kleine Punkte hat sich sozusagen dieses Zeitgeistdenken verändert oder ist dabei, sich zu verändern. Ich glaube, dass, wie gesagt, Politik wird Pop langsam und das spüren wir natürlich auch auf YouTube.
Wie gestaltet man denn oder wie gestaltet ihr denn Inhalte auf YouTube spannend, auch wenn sie vielleicht erstmal eben trockene politische Inhalte vermitteln?
Also auf YouTube ist es, glaube ich, ganz wichtig, sozusagen immer den persönlichen Weg zu gehen. Also sagen wir, man hat ein trockenes Thema. Da muss man halt immer überlegen, warum will ich das machen? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun? Und genau die Geschichte muss man erzählen. Und wenn es ein trockenes Thema ist, dann ist das vielleicht auch genau die Geschichte, die man erzählen sollte. Ja? Boah, ist es langweilig oder so, das langweiligste Thema der Welt. Ja? Oder halt den sehr persönlichen Weg gehen. Ich glaube, da gibt es, ja, da darf man einfach sehr kreativ Kreativität auch wenig Grenzen setzen. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne an YouTube, dass das jeder so interpretieren kann, wie er möchte und dann für seine spezielle Zielgruppe ganz persönlich aufarbeiten kann.
Dass YouTube ja so unpolitisch wäre und YouTube vor allen Dingen nur Entertainment zu bieten hat, ist ja häufig auch nicht nur eine Tatsache, sondern auch ein Vorwurf. Und dieser Vorwurf erscheint mir immer dann so von Leuten zu kommen, die junge Leute durchaus unterschätzen, weil sie glauben, junge Menschen, vielleicht auch in unserem Alter, würden sich gar nicht so sehr für Politik interessieren. Ich würde sagen, das ist eigentlich gar nicht so der Fall. Was hältst du davon?
Ich glaube auch nicht, dass es der Fall ist, wenn ich irgendwie in Neukölln auf dem Bahnsteig stehe und Mädels mir angucke, die irgendwie so Antifa verkleidet aussehen, halt diese Merchandise-Sachen wie Refugees, Welcome-Beutel und Hoodies und ich weiß nicht was tragen, denke ich mir, oh, okay, hier passiert aber gerade was. Und mal abgesehen von dieser sozusagen, ne, dieses Phänomens oder dieser Erscheinung, glaube ich auch, dass die meisten Leute eigentlich ein politisches Bewusstsein haben. Und das kommt, glaube ich, gerade im Moment daher, dass es einfach Sachen gibt, die für uns spürbar sind. Und dass es Probleme gibt, die für uns spürbar sind. Also man sieht ja zum Beispiel
in Ländern wie Saudi-Arabien zum Beispiel, ja, sind die erfolgreichsten Channel, politische Channels. Ja, dort hat man einfach klar ein demokratisches Problem. Und so findet es sozusagen den Weg an die jungen Zielgruppen und deswegen sind Leute dort politisch interessiert. Wir haben hier auch Sachen im Moment wie NSA-Skandal, Pegida, wie IS und so weiter. Diese ganzen wirklich Hardcore-Zeitgeist-Themen, die uns in unserer Lebenswelt betreffen, die führen natürlich dazu und Prominente, die sich damit beschäftigen und sich dafür stark machen oder so als Vorbilder, also Prominente im Sinne von YouTuber oder wer auch immer, ob es Emma Watson ist, die bei der UN spricht, die führen natürlich dazu, dass Leuten gesagt wird, ey, das ist eigentlich ganz interessant und das geht dich auch was an. Und wie gesagt, diese krassen Sachen, die es halt im Moment gibt, machen das, glaube ich, spürbar und zeigen, dass wir schon alle ziemlich politisch sind, auch wenn wir manchmal, glaube ich, nicht wissen, was das wirklich bedeutet.
Also, und als letztes noch dein persönlicher, absoluter Favorite, den man sich anschauen muss, YouTube-Channel, wenn man politisch informiert sein möchte.
Wenn man politisch informiert sein möchte, uiuiui. Boah, da gibt es so viele. Also ich finde Raik Anders sehr, sehr cool. Armes Deutschland, hat eine tolle Facebook-Seite, ist auch noch relativ jung sozusagen im Game und hat eine sehr schöne, spezielle Ansprache, die auch vielleicht erwachseneren Leuten gefällt, weil viele sind ja immer so ein bisschen abgeturnt von YouTube, weil es so schnell und so und so ist. Ist ja manchmal ein bisschen anstrengend. Ich glaube, der Raik findet da schon eine andere Ansprache.
Raik Anders hatten wir auch schon mal bei Trackback im Interview. Könnt ihr natürlich auch nochmal nachhören, wenn ihr auf unsere Seite geht, trackback.fritz.de. Und dann erfahrt ihr auch noch mehr über den politischen YouTuber Raik Anders. Vielen Dank, Anna.
Sehr gerne, danke dir.
Mit der Republika verbinde ich spannende Vorträge und viele bekannte Gesichter. Es ist ein bisschen wie ein Klassentreffen. Man trifft immer alte Bekannte, kann sich weiterbilden und hat einfach eine gute Zeit für 3 Tage lang.
Ich verbinde mit der Republika, glaube ich, Netzwerken. Unglaublich viele Menschen treffen, kennenlernen, die ähnliche Interessen haben und gemeinsam Bock haben, netzpolitisch was zu bewegen.
Ich würde noch ergänzen, dass die Republika, wenn man vergleichen darf zum letzten Jahr, auf jeden Fall viel vielfältiger geworden ist. Du hast diesen Makerspace hier und da wird den Leuten halt auch gezeigt, wie man Sachen selber machen kann, reparieren kann. Und das ist halt auch eine spannende Geschichte. Dass es halt nicht nur um das Internet geht als virtuelles Ding, sondern dass halt auch real was umgesetzt werden kann.
Ich verbinde mit der Republika auf jeden Fall Vielfalt, viele verschiedene Bereiche, viele Künstler, viele Themen. Spannende neue Erkenntnisse.
Mit der Republika verbinde ich Vorträge über Social Media, mittlerweile auch über Politik und fast alle Felder der Gesellschaft und Club Mate trinken.
Das sind ganz schön viele.
Fritz, Republika Spezial.